Dankeschön. Nehmt Platz bitte. Gott segne euch. Mein Thema heute Morgen ist, Gott verschafft dir Gunst. Gott ist ein gütiger Gott. Die Güte Gottes hat kein Ende. Halleluja. Wir wollen die Güte Gottes preisen und ich möchte dir die Güte Gottes schmackhaft machen. Und wie finde ich oder wie erlebe ich den guten, barmherzigen und gnädigen Gott? Darüber wollen wir uns Gedanken machen heute Morgen. Aber zuerst mal was anderes. Ich lade dich ein, die vorhergehenden Predigten anzuhören. Da waren einige gute Themen dabei, zum Beispiel letzten Sonntag, finde deine Identität, wehre die persönlichen Angriffe ab, entlasse dein Herz, oder wie würde Gott dich nennen? Und dann heute, wie gesagt, Gott verschafft die Gunst. Und am Mittwoch wird das Thema sein, erlebe positive Veränderungen. Erlebe, dass du anders wirst. Erlebe, dass deine Umgebung anders wird. Erlebe, dass die Umstände anders werden. Erlebe positive Veränderungen. Und wie macht man das? Wie kann ich positive Veränderungen erleben? Ein Geheimnis, das werde ich dir verraten. Also du musst die Predigt hören unbedingt, sonst verpasst du etwas. Sonst bleibst du der Alte, sonst verändert sich bei dir nichts. Sonst wird in deinem Leben nichts werden. Also erlebe positive Veränderungen. Dann nächsten Freitag, 19 Uhr, nichts ist heute mehr so wie früher. Ich werde ein prophetisches Thema behandeln. In der Welt verändert sich so vieles. Über Nacht ist die Situation total anders. Wir sehen, die Not wird immer größer. Erdbeben, andere Probleme, politische Probleme. Nichts ist heute mehr so wie früher. Dann am Samstag, es kommt alles so, wie Gott es will. Also ich glaube an den Willen Gottes, an die Vorherbestimmung, ganz stark, ich betone das. Mein Leben ist von Gott ganz exakt geplant, bis auf die Sekunde. Alles geplant, bis ins Detail. Also da ist alles, da greift eins ins andere. Also es kommt, wie Gott es will. Dann am nächsten Sonntag haltet fest an der Hoffnung. Hoffnung lässt uns nicht zuschanden werden. Und natürlich abends dann um 19 Uhr Gemeinde Bibelschule und es kommt der Matthäus. Lies also noch ganz schnell den Matthäus durch. Also wir sehen, die Arbeit geht weiter. Markus war dran und jetzt ist der Matthäus. Wunderbares Evangelium und das Evangelium eigentlich an die jüdische Gemeinde dort in Palästina zu jener Zeit. Aber ja, für uns auch, das hat eine Botschaft in sich. Okay, dann soweit und du hast gehört auf der Anmeldung für Karlitz. Wer mitgehen möchte, darf gerne mitgehen. Also Gott ist ein guter Gott. Kannst du Amen sagen? Amen. Gott ist ein guter Gott. Der Teufel ist ein schlechter Teufel. Der macht nichts Gutes. Der schafft nur Blödsinn, nur Unsinn, nur Verwirrung, nur Ärger, nur Stress. Das ist der Teufel. Aber Gott schafft Ruhe, Frieden etc. Und wir leben in einer Welt, wo wir mit Riesenschritten dem Ende entgegengehen. Jesus sagt, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Die würden vor der Zeit also versagen, fallen, zusammenbrechen, sterben etc. Aber die Zeit ist verkürzt. Wir merken schon, jetzt ich bin hier und wir haben bald so Mittsommer. Halbes Jahr ist bald vorbei. Wie lange ist es her, dass wir Weihnachten hatten? Das ist noch gar nicht so lange her. Oder die Zeit fliegt dahin und die Jahre fliegen dahin, die Stunden fliegen dahin. Und das ist Gnade, dass die Zeit verkürzt wird, dass es einfach schneller geht und da kommen wir auch schneller ans Ziel. Es ist Gnade Gottes, dass die Zeitverkürzung. Manche sagen ja, ich möchte noch so viel Zeit haben. Für was? Dich zu ärgern? Dich kränken zu lassen, Stress zu haben, etc. Die Not hebt an, heißt es in der Bibel einmal, es wird alles teurer. Also ich will die Zeit mal skizzieren, in der wir leben heute. Teuerung ist in der Endzeit ein Endzeitzeichen. Das Geld wird immer knapper. Der Raum in dem Menschenleben wird immer enger. In der Zeit von Rom, da lebten etwa 150 Millionen Menschen insgesamt in der damals bekannten Welt. Heute leben über 6 Milliarden Menschen und die beanspruchen mehr Land. Früher konntest du auswandern irgendwo hin, dann warst du ganz allein als Einsiedler, aber heute geht es nicht mehr. Also es wird alles enger, knapper und die Teuerung ist ein Endzeitzeichen. 5 Mächte regieren die Welt. Zuerst am Anfang war die Religion, dann kam die Philosophie, dann kam der Sport, also Leibesertüchtigung etc., dann kam die Kunst und das Militär und dergleichen, also Mächte regieren diese Welt und heute regiert das Geld die Welt, ob es jetzt Fußball ist, ob es jetzt Religion ist. Kirchen gehen ein, müssen schließen, weil sie die Mieten nicht mehr bezahlen können oder die Kredite nicht mehr bezahlen können. Die Macht des Geldes zerbricht Stück für Stück, zerbricht die Macht des Geldes. Wir sind am Ende und Geld ist der letzte Götze. die letzte Macht, die die Welt regiert. Und Jesus sagt einmal, ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und Mammon. Also, das ist ein Thema für sich selbst. Dann kommt der schwarze Reiter, wenn ich die Bibel lese. Die Not hebt an. Dann nach dem schwarzen Reiter kommt der fahle Reiter. In der Offenbarung Angst und Panik. Und alles ist nur noch Frage der Zeit, wie lange das geht und wann unsere Erlösung kommt. Wenn das alles geschieht, erhebet eure Häupter, denn eure Erlösung naht sich. Also wenn du siehst, wenn du die Miete nicht mehr bezahlen kannst, dann musst du sowieso raus. Da hast du in dieser Welt nichts mehr zu suchen. Da ist kein Platz mehr. Dann geht es dir genauso wie dem Herrn Jesus. Füchse haben Gruben, Vögel haben Nester, aber das Menschensohn oder das Menschenkind hat keinen Platz, wo er sein Haupt hinlegt. Also teure Zeiten, unbezahlbar. Dann verhungerst du, also das wird Zeit, dass der Herr dich abholt. Und Gott wird nicht zulassen, dass der Gerechte sein Grab bei den Ungerechten findet. Alles ist nur noch eine Frage der Zeit, diese teure Zeit, bis das Blatt sich wendet, bis eine neue Geschichte, eine neue Zeit, ein neues System beginnt, bis Gott etwas Neues schafft. Jetzt im Augenblick erleben wir immer hier und da und fast überall, Menschen verlieren über Nacht alles, was sie erspart hatten, erwirtschaftet haben, aufgebaut haben, Hoffnungen schwinden. Was soll aus uns werden? Wir stehen vor dem Abgrund und wir sehen schon den Abgrund bereits. Und es ist nur die Frage, wann prallen wir dort auf? Mach dir nichts vor, es ist Endzeit. Die Erde ist veraltet, die Welt ist veraltet. Glaube nicht an die Augenwischerei der Politiker oder irgendwelchen falschen Tröster. Glaub dem Wort Gottes. Die Welt vergeht, aber wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Das ist ein Fakt. Die Welt ist am Ende. Ich denke, wenn unser Herr Köhler schon abdankt, weil die wissen, das Schiff sinkt. Und bevor das Schiff sinkt, gehen die Ratten vom Schiff, verlassen das Schiff. Und genau so ist es. Die, die ein bisschen Durchblick haben, die was verstehen vom Leben, von der Welt und von den ganzen Machenschaften, Vernetzungen und Netzwerke, die gehen rechtzeitig vom Schiff. Und andere bleiben auf dem Schiff und singen noch Halleluja. Und merken nicht, dass wir am Ende sind. Die Welt vergeht. Das alte System wird abgelöst. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte, sagt Christus, werden nicht vergehen. Halt dich also an die Bibel. Dumme mögen mir hier sagen, das ist alles Unsinn, was du da erzählst. Für Dumme habe ich auch nichts übrig. Übrigens, das muss ich auch sagen. Habe nichts übrig. Die interessieren mich sehr wenig. Als ich 2008 im Juni meinen Kontakt oder Juli meinen Kontakt ausgegeben habe und dann über diese Finanzzunahme-Geschichte geschrieben habe, dass Gott mir zeigte, dass wir in eine finanzgroße wirtschaftliche Krise gingen, war noch die Welt in Ordnung, da hat alles noch funktioniert, hat mir ein frommer Bruder aus Heidelberg, aus der Heidelberger Gegend geschrieben, Bruder, du machst Angst, du arbeitest nur mit Angstmacherei, das ist Panik, die Welt ist in Ordnung, aber seit 2008 ist die Welt nicht mehr in Ordnung. Das merkt sogar der Dumme. Alles, was mir Gott damals zeigte, ist heute inzwischen Realität geworden. Geld wird immer knapper, weniger und so weiter. Die schönen bunten Seifenblasen platzen und zerplatzen. Wir stehen kurz vor dem Sturm. Weißt du, und bevor eine Katastrophe kommt, bevor Unwetter kommt, ist es eine Stille. In der Bibel heißt es, und es wart eine große Stille. Und dann kommt die Katastrophe. Die große Stille ist da. Bald steckt die Welt in einer gewissen Krisenlähmung. Die Regierungen machen immer mehr Schulden und sind bald am Ende. Ich frage mich manchmal, wie wollen sie ihre Schulden bezahlen? Wenn ich das als Mensch machen würde, als Bürger machen würde, die schlagen mich tot. Wir stehen von diesem ökonomischen Supergau aller Zeiten, wir stehen kurz davor. Früher hat man noch für die dritte Welt, für die Armen gespendet. Heute müssen bald die Armen für uns spenden. So hat sich das Blatt gewendet. Kürzlich zeigte mir Gott beim Beten ein Bild, dass bald in den Städten bettelnde Menschen herumlaufen, der Prostitution nachgehen und die Läden stürmen. Da können sie noch so viel Gitter vor die Läden bauen, alles zwecklos. Die Leute werden einem alles aus der Hand rauben. Wenn du mit bepackten Taschen, Einkaufstaschen nach Hause gehst, hast du nur noch die Henkel in der Hand. So ein Bild hat Gott mir gezeigt. Und ja, sie werden sich anbiedern, sie verkaufen, sie werden für Apfel und Ei arbeiten. Wir haben das schon das inzwischen. Wenn man die Geschichtsbücher sauber, ordentlich durchblättert und liest, was in der Geschichte ist, immer wieder wurden Menschen von Wirtschaftskrisen heimgesucht, Finanzkrisen, welche Krisen auch immer. Und die sind immer von ihren Regierungen belogen worden. von den Geschäftemacher belogen worden. Wir sitzen alle auf dem Vulkan und tanzen und sagen, oh, happy day. Aber bald ist dieser Traum zu Ende. Leute wollen uns nur blind machen und sagt, feiert weiter. Rom ging unter bei Brot und Spiele. Und dem Volk werden Brot und Spiele angeboten. Auch jetzt die Fußballspiele ändern die Welt nicht. Die Kriminalität in Südafrika, dort ist so groß, Touristen werden beklaut auf offener Straße vor dem Stadion. Also dies, was dort ist, jetzt vor dem Stadion, das kommt auch zu uns, zu dir vor deinem Haus, vor deiner Haustür. In 37 Ländern dieser Welt ist Hunger bereits ein Fakt, lähmt alles. Viele Staaten wissen nicht mehr weiter. Und hier auch in Europa, sag nicht mein Euro, unser Euro ist so gut. Wir stehen am Ende. Bloß dir sagt es niemand. Und selbst der Pastor und Prediger trauen sich das nicht zu sagen, weil sie sonst vielleicht ihr Einflussbild verlieren. Aber ich will dir eine Botschaft bringen. Gott ist auch in diesen Krisenzeiten bei uns. Und ich fürchte kein Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stab und Stecken trösten mich. Egal, was auf diese Welt zukommt, Gott ist bei uns. Und egal, was auf dich zukommt. Selbst wenn das Leben in dieser Welt immer schwieriger, teurer und komplizierter und unmöglicher und unerträglicher wird, Gott ist bei dir. Du hast einen Onkel, der dich unterstützt. Das ist dein Vater im Himmel. Der Herr, er sagt, mein ist Gold und Silber. Gott kann mit aus wenig viel machen. Denk nur an die 5 Brote und die 2 Fische. Wie viel wurden da satt? Und Geschwister und Freunde, wir werden noch Wunder Gottes erleben. Vielleicht 40 Jahre lang. Wie einst alt Israel, dass Gott vom Himmel Manna regnen ließ. Und dass du nur schnappen musst und schon hast einen Spatzen in der Hand. Und nicht nur Spatzen, sondern eine Wachtel. Die ist ein bisschen größer als ein Spatz. Vielleicht eine Ente. Oder ein Schwan. So dass du und dein Haus wieder ein paar Tage leben könnt. Und Gott wird Dinge tun, die in der, und wiederholen, die einst in der Bibel normal waren für die Kinder Israel, für die Kinder Gottes. Vor uns liegt, und ihr könnt denken, was ihr wollt, ein Herbst oder ein Sommer schon der Unzufriedenheit, wo Massen auf die Straße gehen, gingen gestern auch hier auf die Straße, Tausende protestieren gegen diese ganzen Sparpläne unserer Regierung. Das Volk wird aufmüpfen. Und ich denke, in dieser Zeit der Krise, der Spannung, wann kam Adolf Hitler? Auch in der Zeit, als Arbeitslosigkeit war und als die Leute nichts mehr zu essen haben, alle bankrott waren, nichts mehr lief. Und das ist die Zeit Vorbereitung für den Antichristen. Aber es nicht für uns. Diese Zeit gilt nicht uns, sondern die Herren dieser Welt gehen. Unser Herr kommt. Maranatha. Unser Herr kommt. Wenn alles vergeht, in dieser Welt ist alles so unerträglich. Bald bricht auch der Sozialstaat zusammen. Wenn ich daran denke, das Erziehungsgeld wird gekürzt, wird oder der Sozialhilfe angerechnet, was die neuesten Beschlüsse sind. Die Leute merken das gar nicht. Plötzlich sind sie vor vollendeten Fakten. Oder klammheimlich wird das Erziehungsgeld oder Hartz IV von 2 Jahren auf 1 Jahr gekürzt oder wie auch immer diese Dinge. Weißt du, die wissen, wie sie dir das Geld aus der Tasche ziehen können. Die finden schon einen Weg. Hartz-Empfänger werden nicht mehr rentenversichert. Das ist jetzt der neue Beschluss, das neueste. Und was machen Sie im Ernstfall? Dann haben Sie keinen Anspruch auf Erwerbsunfähigkeitsrente. Aber verzweifle nicht, Bruder und Schwester. Und ich möchte Menschen, die in solchen Situationen heute Morgen stecken, eine gute Botschaft bringen. Gott ist ein guter Gott zu seinen Kindern. Gott versorgt seine Kinder. Wenn eine Hungersnot kommt, dann hat Gott bereits schon eine Vorsorge getroffen. Er hat für dich den Josef schon nach Ägypten geschickt. Der hat schon die Lagerhäuser gefüllt. Der hat schon Brot, Korn gesammelt für die nächsten 7 Jahre, die kommen sollen, der Not und der Angst und der Panik. Aber du solltest auch tun, was du kannst. Und was du tust, das tue bald und am besten sofort. Gott ist günstig und gütig zu dir. Was kannst du tun? So ein paar Gedanken, die ich dir ganz schnell so nebenbei geben möchte. Traue keiner Bank. Traue nur dir und deinem Sparstrumpf und nicht einmal dem. Traue keinem Politiker, traue nicht den Weisen dieser Welt. Die wissen's, aber die lassen nicht zu. Denk nur an die Weisen, als die Weisen nach Babel, nach Jerusalem kamen, die Weisen, den Herodes fragten, wo ist der neugeborene König? Die haben genau gewusst, wo der ist, aber die haben es nicht gesagt dem Volk. Die hielten das Volk für dumm. Traue keiner Organisation, traue keinem Menschen, vor allem nicht ihren leeren Versprechungen. Wenn dir irgendjemand was Großes verspricht, mach immer ein Fragezeichen. Ist das wirklich wahr? Es ist eine Zeit des Umdenkens, in dem wir stecken. Und du solltest umdenken. und dein Vertrauen nicht auf Sand bauen, sondern auf einem festen Grund, auf das Wort Gottes. Wenn dann die Stürme kommen und dein Haus erschüttert wird und die Häuser werden alle erschüttert, auch von dem klugen Baumeister, der auf dem Fels gebaut hat, auch sein Haus wird erschüttert. Aber wenn du auf das Wort Gottes gebaut hast, du weißt in dem letzten Moment, wo du Essen findest, was du zu essen findest und was gut für dich ist und was nicht. Du musst etwas tun. Ja, du fragst ja, Bruder Matthäus, was denn? Sag mir schnell. Ich sag dir es, pass auf. Aber ich werde auch sehr konkret und ja provokativ sein in dem, was ich sage, weil Gott mir ein paar Sachen gezeigt hat, die ich loswerden möchte. Und du kannst damit machen, was du willst. Was du bisher noch nicht so getan hast, du solltest, und Gott, und du weißt von innen drin, ich soll's, ich muss. Und was du nicht so konsequent warst, das solltest du jetzt viel konsequenter tun. Eile, rette deine Seele. Das ist Nummer eins. Eile, rette deine Seele. Versuch so schnell wie möglich Sodom und Gomorra zu verlassen. Natürlich kannst du nicht auswandern, aber bring dich in Sicherheit. Bring dich in die Hände Gottes. Und wir müssen lernen, von der Hand in den Mund zu leben, und das ist von der Hand Gottes in den Mund. Und niemand wird dich aus der Hand Gottes reißen. Eine Botschaft, die ich heute Morgen bringen werde, ist, geh in die Arche und lass dich dort einschließen. Geh in die Arche und lass dich dort einschließen. Das ist meine Botschaft, an der werde ich ein bisschen heute rummachen. Und weißt du, wie die Arche von innen aussieht? Vielleicht hast du an der Arche mitgearbeitet. Aber wie sieht die Arche von innen aus? Und geh in die Arche und lass dich dort einschließen. Geh in die Kammer dieser Arche. Und das sind verschiedene Kammern. Für die Elefanten, für die Nashörner, für die Giraffen. Und auch für dich ist eine Kammer in der Arche enthalten, wo du in Sicherheit bist und in Sicherheit sein kannst. Aber bist du drin? Bist du bereits schon in der Arche? Das ist die Frage. Und Gott schloss die Tür der Arche zu. Es wird einen Unterschied geben, wer in der Arche ist und wer nicht in der Arche ist. Gott schloss die Tür zu. Und Gott wird die Seinen einschließen in Sicherheit. Arche ist ein Bild für Sicherheit. So viele Christen springen so viel herum, hops und tingeln hin und her. Und sie basteln an der Arche, aber sie sind nicht in der Arche. Hör mir diese Botschaft, die Gott mir gegeben hat, ja, war eine provokative Botschaft. Vielleicht zuckst du zusammen, wenn ich das sage, was ich sage. Vielleicht hast du sowas noch nie so gehört und gesehen. Es wird die Zeit, dass du aufwachst und umdenkst. Du tust viel für die Arche und für Gott. Und du eiferst für die Arche und für die Sache Gottes. Hast dich verausgabt und alles getan, was du tun konntest. Aber bist du in der Arche? Paulus sagt einmal, was nützt es, wenn ich anderen predige und selber verwerflich werde? Also nicht dort bin, wo ich sein sollte, nicht das bin. Jetzt muss die Arche etwas für dich tun. Die Zeit, dass du an der Arche rumbastelst, ist vorbei. Dass wir große Gemeinden bauen, Kirchen bauen, Kathedralen bauen, Dome bauen, Organisationen aufbauen. Jetzt ist die Zeit, dass du in die Arche gehst und dich in Sicherheit bringst. 1. Mose 6, Vers 8, das ist mein Stichwort für heute. Nur von Gnade bei Gott. Nur von Gnade bei Gott. Und dann kannst du nachher die Geschichte lesen, wie die Gnade aussieht. Nur von Gnade bei Gott. Gott fand an Noah etwas, dass an ihm was dran ist, dass Gott imponierte, dass ihn fesselte, dass das Wohlgefallen Gottes auf Noah ruhte. Nur von Gnade bei Gott. Und ihm war Gott gnädig und günstig. Alle anderen hat er gesagt, dahin gegeben. Die ganzen Riesen, mächtigen, klugen, weisen und gescheiten Leute, die damals lebten. Und es war, damals sind sogar Riesen gewesen, also gewaltige Menschen, Superstars. Die haben sich vermischt mit Engel und Dämonen. Aber Noah fand Gnade bei Gott. Gott hat sich in Noah verliebt. Sagt, das ist mein Mann. Und Noah suchte auch Gott zu gefallen. Er wollte Gott dienen, er arbeitete für Gott. Und wie lange hat er gearbeitet? 120 Jahre, ein Leben lang, ein ganzes Menschenleben. Gott war für ihn das Wichtigste, er hörte auf Gott. Und plötzlich sagte Gott eines Tages zu ihm, Noah, bau eine Arche. Er hat nicht gesagt, für wen. Bau eine Arche, nicht um die Tiere zu retten, sondern er hat an der Arche gearbeitet, um sich selbst zu retten. Arbeit an deiner Rettung. Und er wollte Gott nur recht machen, dieser liebe Noah. Und Noah war ganz auf Gott eingestellt, hört auf Gott. Wie soll die Arche sein? Die Maße von der Arche hat er von Gott vorgegeben bekommen. Gunst wurde ihm von Gott geschenkt. Gunst wird auch dir und mir gegeben. Und Gott hat auch dir und mir gesagt, bau die Arche. Und du bastelst schon an der Arche ein bisschen. Das ist zu deinem Vorteil. Gott sagte zu Abraham, geh aus Ur in Chaldea. Und dieses Wort, geh aus, heißt es, geh zu deinem Besten. Gott weiß, was das Beste für dein Leben ist. Wenn die Gunst Gottes in deinem Leben ist, dann sagt Gott dir klipp und klar, was das Beste für dich ist. Was du tun solltest und nicht tun solltest. Suche die Gunst deines himmlischen Vaters, deines Schöpfers, des allmächtigen Gottes. Nur suchte die Gunst Gottes, nicht die Gunst der Leute. Er suchte nicht den Leuten von damals zu gefallen, obwohl sie sehr mächtige Leute waren. Er predigte die Gerechtigkeit Gottes, die vor Gott gilt. Er imitierte Gott. Wir haben diese Woche sehr viel über Identität gesprochen. Er imitierte, machte Gott nach. Aber diese Generation von damals, die hatte ihre eigene Subkultur, ihre eigene Art. Und es war nicht die göttliche Art. Aber Noah hörte auf Gott. Und Gott sah das, dass er gehorsam ist. Sogar in kleinen Dingen. Bau die Arche genauso, lieber Noah, wie ich es dir geboten habe. Er war mit Gott verbunden. Gott war ihm das Wichtigste, das Heiligste. Er suchte ständig die Gemeinschaft mit Gott. Herr, ist das wirklich richtig, dass ich es so gemacht habe? Weißt du, Gott hat von ihm einen Auftrag erwartet, der unmöglich war. Mitten auf dem Festland und wenn ich es vielleicht sagen darf, sogar im Hochland. Bau eine Arche nicht am Wasser unten irgendwo am Euphrat oder am Persischen Golf. Bau die Arche auf dem Festland, da wo du wohnst. Bau die Arche. Gar nicht woanders. Ja, aber es hat noch nie geregnet. Und es steht in der Bibel, dass bis zu diesem Datum noch nicht geregnet hat auf dieser Welt. Die wussten gar nicht, was Regen ist. Nicht einmal einen Tropfen auf der Nase gehabt. Und er suchte, Gottes Willen zu tun. Die Leute jener Tage waren böse. Der hat gesagt, der spinnt. Der ist verrückt. Es waren perverse, verdorbene Leute, verrückt, geistlos, vom Teufel regiert. Er distanzierte sich von dem ganzen Gesindel und er und seine Söhne bauten fleißig an der Arche, seine Familie. Noah hat sich nichts aus der damaligen Gesellschaft gemacht, sich ihr nicht angepasst. Und genau das ist, was du tun solltest. Komm heraus zu deinem Besten, aus Ur in Chaldea, aus dieser verdorbenen Gesellschaft. Das ist der erste Schritt, wenn du gerettet werden willst. Du kannst dich nicht mit anderen Kumpels und Kumpanen dich verbinden. Du musst deinen eigenen Weg finden. Den Weg Gottes in deinem Leben. Denn wenn Gott dich segnet, er wird nicht die Gottlosen segnen. Er segnet nur die Gottesfürchtigen, die Gott lieben und so weiter. Die werden sein wie die Sonne. Die anderen nicht. Die werden sein wie der schwarze Sack. Das schwarze Loch. Die werden alles nur fressen und verzehren. Also Noah hat sich nicht der damaligen Gesellschaft angepasst. Hat mit ihnen nichts gemeinsam gehabt. Hat nicht mit ihnen nichts zusammen gegrillt, gefespert oder Feten gefeiert. Er hat nichts mit ihnen zu tun, er hat seinen Weg gefunden. Also wenn du gerettet werden möchtest, wenn du die Welt überleben möchtest, du musst seinen Weg, deinen Weg finden. Den Weg Gottes und deinen Weg. Wie heißt es einmal vom Josua? Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Du musst also dich für Gott reservieren lassen, wenn du überleben willst. Und nur die, die auf Gott hören und Gott vertrauen, die werden es überleben letztendlich. Er diskutierte nicht groß mit diesen gottlosen Menschen, hat sich von ihnen nicht beraten. Ach, so baut man die Arche nicht. Wenn du schon etwas baust, dann baust du so und so. Aber Gott sagte, bau einen Kasten. Und Wissenschaftler haben festgestellt, dass selbst nicht einmal die Titanic war so perfekt gebaut. Die Titanic ging unter. Die Arche hat den Sturm überlebt, die Stürme überlebt, die beste Klimaanlage gehabt, die beste Frischluftversorgung gehabt. Die Arche hat alles gehabt. Was nicht einmal die Titanic hatte, sonst gäbe es die Titanic heute noch. Die Arche ist auch richtig und sicher geschwommen. Bau dir einen Kasten so und so. Aber so baut man kein Schiff. Nein, nur hat sich nicht interessiert, was die Leute sagen, wie man Schiffe baut. Gott war der große Schiffarchitekt für sein Leben. Und der hat ihm den Rat gegeben. Für ihn war Gott der Superstar. Er richtete sich nach ihm und nach seinen Regeln, nach seinen Befehlen, nach seinen Anweisungen, nach seinen Worten. Also wenn du überleben willst, dein Leben retten willst, mach so wie Noah. Und Noah fand Gnade bei Gott. Noah ging gerade seinen Weg mit Gott. Er hat sich nicht gekümmert, was der macht oder mitgeht oder nicht mitgeht. Und am Schluss blieb er und sein Haus nur noch übrig. Er machte mit seinem Gott sehr ernst. Du willst Gnade, die Gunst Gottes finden, mach mit deinem Gott ernst. Egal, was die anderen machen. Verlass dich nicht auf die anderen, verlass dich auf Gott. Er wird sich wahrscheinlich auch anders gekleidet haben, wie ein Kind Gottes. Er hat versucht, Gott zu gefallen. Und er gefiel Gott. Sonst hätte er nie und nimmer die Gunst Gottes gefunden, wenn er Gott nicht gefallen hätte. Der gefällt mir. Das ist so ein Prachtkerl. Den mag ich. Der ist ehrlich. Gott sieht auf das Herz. Der Mensch sieht immer, was vor Augen ist. Gott sieht das Herz. Und Gott sah das Herz des Noahs, auch wenn er in einer schlechten Welt lebte. Die Lotusblume, die Blume der Ägypter. Weißt du, wo dir aufwächst und dir am besten gedeiht? In Tümpeln. Wo Morast ist. Je mehr Morast ist, desto schöner ist die Lotusblume. Christen können in dieser Welt wunderbar gedeihen. Du musst nicht aus dieser Welt auswandern. Wir sind in der Welt. Gott, Jesus betet im Johannes 17. Vater, erhalte sie in der Welt. So wie ich nicht von der Welt bin. Je schwärzer die Wand ist, desto größer ist der Kontrast. Man kann ein Bild nur entwickeln im Negativ, im Dunkeln, in der Dunkelkammer. Also, mach dir nichts raus, lieber Noah. Gott kennt deine und meine und unsere und seine Subkultur, wo er lebte. Er weiß, in was für einer Welt wir leben, welche Schwierigkeiten wir alle miteinander haben, was für Kämpfe wir führen, was wir persönlich auch alles durchmachen müssen. Er weiß schon, wo du bist. Ich weiß, wo du wohnst, sagt er in einer Gemeinde. Ich weiß, wo du wohnst, wo Satans Thron ist. Es kann Berlin sein, weil hier der Pergamonaltar steht. Ich weiß, wo du wohnst. Also Gott weiß, in was und einer Umgebung du wohnst, was und wer deine Nachbarn sind. Aber er hat perfekt für dich vorgesorgt. Gott weiß, wie du dieser Welt begegnen kannst, wenn du mit Gott lebst und er gibt dir Ratschlag und so weiter und ebnet dir die Wege. Gott will heute an dir anfangen, mehr Gutes zu tun wie jetzt. Du sollst jetzt schon anfangen, dich vorzubereiten auf die Zeit danach, auf das, was noch kommen wird. Auf die Krisen, die noch vor dir angekündigt sind und die du als Silberstreif am Horizont siehst, mach dich bereit. Willst du wissen, wie Gott einen segnet, wie Gott einen fördert, wie Gott einen unterstützt, wie Gott sich einen annimmt? Ist es dein Wunsch zu erfahren? Wie kann ich die Gunst Gottes finden? Nun, natürlich kannst du nicht Noah werden. Du kannst nicht dein Boot hier irgendwo bauen. Aber das Boot ist ein Geheimnis. Weißt du, wenn die Wasser steigen, wenn du eine Mauer nur baust, dann musst du ständig die Mauern erhöhen, weil das Wasser immer höher wird. Aber wenn du im Boot bist, du steigst über das Wasser. Und das ist ein Geheimnis. Du musst lernen, über deine Probleme zu leben. Du musst lernen, über deine Krankheit zu leben. Du musst lernen, über deine Sorgen und deine Ängste zu leben. Wie im Boot. Das hebt sich. Je mehr Not und Elend und Jammer und Krise und Kampf da ist, desto höher kommst du in der Atmosphäre. Verstehst du das Geheimnis? Im Boot. Nicht Mauern bauen. Oh Herr, bau eine schützende Mauer um mich. Nein, du musst über deine Mauer springen. Und das, die einzige Möglichkeit, wie du über die Mauer kommst, ist, das Wasser steigt. Und du bist im Boot, in der Arche, in diesem Gotteskasten. Willst du wissen, wie man reich gesegnet wird vom Herrn, wie man die Gunst Gottes bekommt, wie dich der Segen Gottes so übernimmt und dich trägt und du plötzlich wie ein Korken oben schwimmst? Ist es dein Wissen? Dein Wunsch zu erfahren? Sprüche 28, Vers 20, lies es. Ich werde hier ein bisschen bleiben. Sprüche 28, Vers 20. Das ist so ein Gedanke. Wie werde ich reich gesegnet? Oder wie werde ich reich an Segnungen? Und Segnungen ist das alles miteinander, was du brauchst in deinem Leben. Segnungen kann man nicht verdienen, grundsätzlich zuerst einmal. Segnungen bekommt man von Gott oder nicht. Wie kann Gott dich segnen? Wie kannst du Oberwasser sein? Wie kannst du mit Jesus auf dem Wasser gehen? Das ist das Geheimnis, Arche. Mit Jesus über dem Wasser stehen, über die Probleme stehen. Ein zuverlässiger Mann ist reich an Segnungen, Sprüche 28, 20. Ein zuverlässiger Mann oder zuverlässige Frau, das ist jetzt egal, zuverlässig. Das Wort zuverlässig. Lass das Wort mal zergehen auf deine Zunge. Was ist ein zuverlässiger Mensch oder wie sieht ein zuverlässiger Mensch aus? Wie kann ich zuverlässig sein oder werden? Oder wie werde ich ein zuverlässiger Mensch? Und den zuverlässigen Menschen segnet Gott. Dem ist er günstig und er bekommt alles, was er braucht. Ein zuverlässiger Mann ist reich an Segnungen, an der Fürsorge Gottes, an der Schutz Gottes. Der zuverlässige Mensch ist, lass mich mal ganz kurz sagen, was ein zuverlässiger Mensch ist, weil manche haben keine Ahnung, was ein zuverlässiger Mensch ist. Zuverlässiger Mensch ist, wenn ich dich bestelle, dass du dann auch dran kommst. Das ist zuverlässig, dass du pünktlich bist. Und das ist ein Zeichen der Persönlichkeit. Zuverlässige Menschen sind Persönlichkeiten. Wenn ich etwas ausleihe, dass ich auch zurückgebe. Am besten, ich leihe mir nichts aus. Da muss ich auch nichts zurückgeben. Also, Persönlichkeiten. Was ist eine Persönlichkeit? Was ist ein zuverlässiger Mensch? Er ist ein anständiger Mensch, ein authentischer Mensch, ein beglaubigter Mensch, zuverlässig. Hinter ihm steht etwas, steht irgendjemand. Ein charakterfester Mensch, das ist ein zuverlässiger Mensch, ein treuer Mensch, ein rechtschaffener Mensch. Ein vertrauenswürdiger Mensch, dem kannst du was geben, der gibt es wieder zurück. Gott vertraut uns so viel an und wuchern wir damit, handeln wir damit oder vergraben wir das und geben ihm nur das zurück, was er uns gegeben hat oder geben wir ihm mit Zins und Zinsen zurück. Ein rechtschaffener Mensch, zuverlässiger Mensch, der kann Kredit bekommen. Und weißt du, die Bank prüft, ist er zuverlässig, zahlt er seine Raten regelmäßig zurück. Einem unzuverlässigen Mensch wird nicht einmal eine Bank Überziehungskredit geben, aber zuverlässige Menschen. Und deshalb, ein zuverlässiger Mann ist reich oder Frau reich gesegnet. Ein Mensch, der zuverlässig ist, der wird von Gott garantiert gesegnet. Und die Frage ist, bist du ein zuverlässiger Mensch? Ich habe gesagt, ich rede provokativ. Und ich bleibe noch bei meinem Freund Noah. Noah war solch ein zuverlässiger Mensch. Er baute die Arche 120 Jahre lang. Und das treu und brav. Gott hat sich gesagt, was machst du? Gott will, dass ich hier die Arche baue. Und war zuverlässig und baut die Arche genau nach Gottes Vorschriften. Gott konnte sich auf ihn verlassen. Stell dir mal vor, er hätte das nicht getan, hätte die Menschheit nicht überlebt. Wäre die Menschheit ersoffen, untergegangen mit der Sintflut. Aber Gott konnte sich auf Noah verlassen. Er macht das, was ich ihm gesagt habe. Er war zuverlässig. Er hätte auch vielleicht was anderes machen können, aber er hat nicht versagt. Er war treu in dem, was Gott ihm aufgetragen hat. Und diese Menschen werden gesegnet und sie finden die Gunst Gottes. Und Noah fand Gnade bei Gott, weil er zuverlässig war. Du kannst die Segnung Gottes nicht verdienen, kannst schaffen, so viel du willst, aber du kannst zuverlässig sein. Dass das, was er dir gibt, was er dir sagt, was er dir anvertraut, auch richtig behandelst. Und dass man sich auf dich verlassen kann. Kann Gott sich auf dich verlassen? Das ist eine Frage. Kann er sich auf dich verlassen, baue die Arche. Und zwar genauso, wie ich dir es gesagt habe. Und du sollst deinen Platz ausfüllen. Kann er sich auf dich verlassen? So viele Christen, die sind unzuverlässig. Land auf, Land ab. In Berlin ganz schlimm. Die wechseln Gemeinden wie ihr Unterhemd. Unzuverlässig. Sobald, ja, woanders ist mehr, ist besser und was weiß ich, da lecken Kälber Honig. Bei uns gibt's nur noch Wasser. Viele Christen sind unzuverlässig. Sie springen von Gemeinde zu Gemeinde, von Ort zu Ort, von Seelsorger zu Seelsorger. Und kein Wunder, dass sie nicht gesegnet werden können. Nur ein zuverlässiger Mensch wird gesegnet. Du kannst auch nicht geheilt werden, wenn du vom Arzt zu Arzt wechselst. Ah, der ist nichts, der verschreibt mir die Medikamente nicht, die ich will. Ein Arzt kann dich nicht heilen, wenn du nicht konstant bei ihm bist. Ein Psychologe kann dich nicht beraten. Ein Seelsorger kann dir nicht dienen, wenn du nicht kontinuierlich da bist und ständig so hin und her springst. Du wirst nur schlimmer krank. Weißt du, der eine Doktor hier, der andere Doktor da, der andere Doktor hier, der andere Doktor hier. Der sagt, wir machen Blinddarm raus. Und der nächste sagt, wir machen Unterleib was raus. Und der andere sagt, wir machen die Mandeln raus. Und am Schluss bist du ein Wrack. Nur weil du hin und her springst. Jeder weiß, was er rausmachen muss. Aber niemand bringt was dir. Viele können keine Heilung bekommen, weil sie von Heilungsevangelist oder Gesundbeter oder Heiler hin und her springt. Ein Baum, den du ständig verpflanzt, ist ein unzuverlässiger Baum. Der bringt nie gescheite Frucht. Der wächst auch gar nicht richtig. Der schlägt keine Wurzeln. Und wir wundern uns, warum wir so fruchtlos sind. Wo ist meine Frucht? Na, ich kann dich schon fragen, wo deine Frucht ist. Bleib in dem, wo du berufen bist. Und bleibe das, was Gott aus dir machen wollte. Noah fand Gnade bei Gott, weil er das machte, was Gott ihm gebot. Er baute nicht Häuser oder Türme oder sonst irgendetwas. Er baute die Arche. Gott wollte, dass er die Arche baut. Viele können gar nicht von Gott richtig eingesetzt werden. Du bist vielleicht berufen und sagst, ich habe eine Berufung und du weißt, dass du berufen bist. Und eigentlich ist jeder auch berufen. Auf diesem Planeten Erde gibt es keinen Menschen, der nicht von Gott berufen wäre, der keine Aufgabe von dem Herrn hätte. Aber Gott kann dich nicht einsetzen, weil du mal da bist, mal in der Firma arbeitest, mal in der Firma arbeitest, 3 Tage, dann ein halbes Jahr dort. Weißt du, du kannst dich gar nicht richtig profilieren. Und Gott kann dich nicht richtig profilieren. Denn da, wo er jetzt ernst werden möchte, dann bist du schon woanders. Hat dich jemand anders verführt und dich wieder anders, jemand anders irgendwo engagiert. Die ersten Christen wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist und du, vielleicht bist du auch noch nicht erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und ich sage dir das Geheimnis, warum du nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Die ersten Christen blieben beständig. Jesus sagte, bleibt in Jerusalem, geht nicht nach Galiläa, dort habt ihr nichts zu suchen. Dort kommt der Heilige Geist nicht hin, der kommt in Jerusalem. Und bleibt da. Da, wo ihr versagt habt, wo ihr mich verleugnet habt, wo ich gekreuzigt worden bin, wo ich auferstanden bin, bleibt in Jerusalem. Das selbst habe ich geboten, sagt der Herr zu Elia, dem Segen Gottes. Und sie blieben dort fest, weil Jesus gesagt hat. Sie blieben fest im Gebet, auch wenn nichts passiert. 10 Tage lang passiert nichts. Ihr sollt mal aufhören mit dem Beten. 10 Tage ist eigentlich schon mehr wie eine Woche. Passiert nichts. Aber sie blieben fest zusammen. Das ist noch schlimmer. Apostelgeschichte 4, sie verkauften alles und sie hielten alles gemeinsam. Noch viel schlimmer, legten noch eins drauf. Sie blieben einmütig an einem Ort, bis der Heilige Geist kam. Und als sie an einem Ort geblieben sind und Gott sich auf sie verlassen konnte, jetzt kann ich den Heiligen Geist ihnen schicken. Jetzt werden sie meine Zeugen sein. Jetzt werden sie in die Welt gehen. Dann kam der Heilige Geist. Der Heilige Geist kommt nur, wo man zuverlässig ist. Zuverlässig vor Gott. Da findest du Gnade und plötzlich fällt der Himmel mit Feuer und Geist auf diese Menschen. Du würdest doch dein Geld auch niemand anvertrauen, der unzuverlässig ist, der immer so nebenbei wirtschaftet und organisiert, der nicht zuverlässig ist. Du würdest nicht einmal einen Cent einem Gauner geben, der nicht zuverlässig ist, so auch Gott. Er gibt seinen Segen nur zuverlässigen Menschen und die finden Gnade und Gunst vor dem Herrn. Wenn du etwas von Gott haben willst, sollst nicht hin und her tingeln, mal da, mal dort, vielleicht mal in dieser und jener Gemeinde, mal bei dieser Lehre, mal mit dieser Methode, mal mit jener Methode. So viele Christen geben viel zu schnell auf, als Edison Kautschuk erfunden hat oder das Patent für Kautschuk fand oder die Lösung, wie man Kautschuk herstellt, hat er 17.000 Versuche gemacht. 17.000, du hast richtig gehört, nicht nur 7. Oder 17, 17.000. Er hat so lange rangemacht, bis er Kautschuk hatte. Weißt du willst von Gott was haben? Dann springst du von Programm zu Programm. Weißt du, wenn du so klickst einfach zum Fernsehen, du schaust mal rund, was alles heute gezeigt wird, du wirst nichts Gescheites sehen. Am Schluss bist du genauso gescheit wie am Anfang. Einfach, was kommt jetzt noch? Was läuft jetzt noch? Wo ist das? Und so weiter. Du siehst da ein bisschen was und dort ein bisschen was und hier ein bisschen was und so weiter. Und bist nicht gebildet. Bist verbildet. Also diese zuverlässig. Ein Programm angucken bis zum Schluss und dann weißt du, was da gelaufen ist. So, Gott kann zu dir nicht reden, wenn du so tingelst. Oder wenn du mal da im Buch was liest und dort im Buch was liest und da mal in der Bibel was liest und dort mal was in der Bibel liest. Nein, du sollst kontinuierlich deine Bibel durchlesen. Zuverlässig sein. Ich will dir auch Mut machen, dieses Bibelprogramm, das wir hier haben, 3 Jahre lang. Einfach durchziehen. Einfach durchziehen. Die Bibel sagt einmal an einer anderen Stelle, im anderen Zusammenhang zwar, lasst euch nicht so schnell bewegen. Lasst euch nicht so schnell bewegen, was es auch immer heißt. Der Teufel will, dass du nur tingelst, hin und her springst, keine Wurzel schlägst, nirgendwo zu Hause bist. Und das Schlimmste an einem Menschen ist, wenn er heimatlos ist. Das Schlimmste an einem Menschen ist, wenn er keine Heimat hat. Wo kommst du her? Ja, ich bin da und mal dort. Bin Europäer. Was ist deine Heimat? Ein Baum ohne Wurzeln wächst nicht, trägt keine Frucht. Lies Psalm 1. Der Gerechte ist gepflanzt wie ein Baum am Wasser. Der ist zuverlässig, der steht da, auch wenn es Überschwemmung ist, auch wenn es eine Dürre kommt, seine Blätter grünen und er verwelkt nicht. So auch ein Christ ohne Wurzeln wächst nichts. Und weißt du, warum so viele Christen nicht gesegnet sind? Warum bei so vielen Christen nichts geschieht und Gott sei Dank, dass es nichts geschieht? Weil sie nicht kontinuierlich zuverlässig sind. Gott kann sie gar nicht segnen. Ein zuverlässiger Mann wird gesegnet. Finde die Gunst Gottes. Warum so viele so gestresst sind, nicht vorwärts kommen, sogar das verlieren, was sie haben und noch mehr abbauen statt aufbauen, weil sie nicht zuverlässig sind. Sie stehen nicht an dem Platz, wo Gott sie hingestellt hat. Ein zuverlässiger Mann ist reich an Segnungen, dem fehlt gar nichts, er vermisst nichts. Einer, der zuverlässig ist. Ein Unbeständiger ist arm an Segnungen. Wenn ich jetzt das Wort umdrehe, andere Seite betrachte. Ein wechselhafter Mensch, ein sprunghafter Mensch, der von einem zum anderen geht und rennt, ein unsteter Mensch wie Kain, ein launischer, ein unentschlossener Mensch, so ein flatter Mensch, der ist arm an Segnungen. Flatter Menschen sind arm an Segnungen. Ach, weißt du, da kommt Evangelist sowieso. Und da kommt Heiler sowieso. Und da kommt Befreier sowieso. Und da kommt Heiland sowieso. Jesus sagt, sie werden sagen, hier ist Christus und dort ist Christus. Glaubt nicht den ganzen Schwindel. Christus ist weder noch da noch dort. Er ist in dir drin. Du musst nur deine Knöpfe aufmachen, deine Bluse aufmachen und du wirst Christus in dir finden. Da musst du gar nicht so viel rumspringen. Nur von Gnade bei Gott. Ein flatter Mensch bekommt nichts von den Segnungen Gottes. Kriegt gar nicht, dass er überhaupt gesegnet worden ist, dass da was passiert ist. Egal wie viel er betet, wie viel er singt, wie viel er in der Bibel liest, wie religiös er ist oder wie andächtig er ist. Ein flatterhafter Mensch kriegt nichts. Steht in der Bibel so. Das ist nicht meine Philosophie, das ist biblische Theologie. Und es gibt keinen Ersatz für Zuverlässigkeit. Unzuverlässige Menschen, die ändern ständig ihre Meinung. Ach ja, jetzt sollten, das bringt nichts, wir sollten was anderes machen. Also der Herr will das, jetzt kommt ein Prophet, der weissagt über dich. Und weißt du, die ganzen Prophezeiungen machen dich nur krank und nicht gesund. Weißt du, der weissagt so, jetzt kommt ein anderer Prophet, der weissagt so. Und dann bist du wieder, ja, also ich weiß nicht, wie verträgt sich das. Du weißt in deinem Herzen ganz genau, was Gott will, tu das nur. Dir braucht niemand sagen, Frau oder Herr, sowieso machen Sie das und das. Das Monogramm Gottes trägst du in dir. Bau die Arche. Oder geh aus Sodom und Gomorra. Oder Abraham, zieh aus. Aber weißt du, wir sind große Feiglinge und Weichlinge. Abraham geht schon raus, aber bis an die Grenze zum gelobten Land. Der kommt gar nicht ins gelobte Land, weil er sein Vater mitnimmt. Dann bleibt er in Haran eine Weile, wohnt dort. Gott kann ihn in Haran nicht segnen. Ja, aber dann geht er, dann durchzieht er das ganze Land. Und dann geht er wieder durchwandert das Land, er war mal in Kanaan, aber er geht nach Ägypten und Gott kann ihn in Ägypten nicht segnen. Weißt du, wir sind immer woanders und nicht dort, wo Gott uns haben will. Und erst als er bewusst im gelobten Land ist und als er erst zum Berg Moria kommt und das tut, was Gott ihm gesagt hat, beginnt die Segensspur in seinem Leben. Und es vergehen Jahre. Weißt du, Gott muss uns erlösen. Unser Abraham. Denk, dann, Gott hat gesagt, zieh aus deinem Vaterhaus, aus deiner Freundschaft, aus deiner Verwandtschaft und weiß nicht sonst noch was alles. Aber macht er das? Nein. Er macht das nicht. Der nimmt den Lot noch mit und Lot gehört auch zu der Sippe, wo Gott gesagt hat, zieh aus. Er nimmt den Lot bis zuletzt, bis nachher Krach gibt und Spannungen gibt und Gott sorgt für Spannungen manchmal, damit du von deinem Lot wegkommst. Willst du zu linken, so will ich zu rechten, willst du zu rechten, so will ich zu linken. Und als das passiert, auch das ist noch nicht. Sogar dieser Virus der Unzuverlässigkeit steckt in der Sippe Abraham so tief drin. Unser Jakob, was macht der? Rebekka oder der Isaac schickt, geh Jakob nach Mesopotamien, dort haben wir unsere Verwandtschaft, dort wirst du bestimmt eine Frau für dich finden, hat er gleich zwei gefunden. Aber das war alles Verwandtschaft. Weißt du, das nicht die ganze Sippe bis ins dritte Glied sind sie nicht richtig rausgekommen aus Ur in Chaldea. Es ist ein langer Prozess. Der Zuverlässige wird reich gesegnet. Nur von Gnade bei Gott. Er war konsequent. Für Zuverlässigkeit gibt es keinen Ersatz. Wer die Gunst Gottes haben will, der muss zuverlässig sein und zwar bis zuletzt und sagen, Herr, der Herr hat es gegeben. Der Herr hat es genommen und der Name des Herrn sei gepriesen. Gott hat dir und mir so viel zu geben, das ist keine Frage. Er will uns segnen überaus und der Segen soll uns übernehmen, dass wir immer höher steigen auf der Segenswelle. Er wartet nur darauf, bis ich zuverlässig bin. Bis er sieht, ja, auf den Mann kann man sich verlassen oder auf die Frau kann man sich verlassen. Dem kann ich alles in die Hand drücken, dem kann ich die Schlüssel geben, da passiert nichts. Er ist ein guter Verwalter, den kann ich einsetzen über meine Güter. Das ist, was Gott sucht. Grundsätzlich, der Wille Gottes ist, du sollst reich an Segnungen sein. Und deine Herzenswünsche sollen erfüllt werden. Aber die einzige Bedingung, Voraussetzung ist, werde nur zuverlässig. Werde nur zuverlässig. Gott gibt seine Güter, seine Gaben und er überschüttet dich mit seinen Gaben, dass du fast platzt, wenn du zuverlässig bist. Der Zuverlässige, der muss nicht hetzen, jagen, eilen oder sonst was hin und her springen. Er muss nur dort sein, wo Gott gesagt hat, sei das selbst. Der muss nur wissen, Gott hat mich hierher bestellt und ich bleibe, bis ich abgeholt werde, bis Gott mich ruft. Und er baut an der Arche Und dann ist der Punkt, dieser Moment, wo er dann sagt, Gott, jetzt bin ich fertig. Also ich kann nicht mehr, ich habe kein Geld mehr, ich bin pleite, ich bin am Ende. Und das ist die Situation, wo wir vielleicht als Christen manchmal sind. Wo wir sagen, also ich habe alles getan, was ich tun konnte. Und gut so, dass du das getan hast. Und dann beginnt die Stunde Gottes. Auch wenn du in der Arche sitzt. Du solltest in der Arche so lange sitzen, bis Gott die Tür zumacht. Du musst Gott was tun für dich. Du kannst die Tür nicht schließen. Gott muss die Tür schließen. Sonst brechen die Leute von damals, die Sumerer oder wer es auch immer war, die brechen wieder in deine Arche ein. In der Arche sitzen bleiben. Herr, jetzt bin ich, ich habe alles getan, was ich tun konnte. Jetzt sitze ich in der Arche. Auf meine Bank. Und ich warte auf dein Heil. Auch wenn nichts passiert und nicht viel passiert, auch wenn es so furchtbar stinkt, also die Ferkels da und was weiß ich alles, die machen so viel Mist. Ich bleibe hier. Ich gehe nicht mehr aus der Arche raus. Du hast an der Arche gearbeitet und bleib in der Arche jetzt. Nur von Gnade vor Gott, weil er zuverlässig war und weil er jetzt in der Arche war. Was soll Gott jetzt mit ihm machen? Er ist in der Arche. In der Arche fand Noah Gnade bei Gott. Genug davon von zuverlässig, sonst wirst du noch zuverlässig. Habe ich Angst. Und du nimmst die Sache ernst. Sonst wirst du vom Segen Gottes eingeholt und womöglich noch sogar überholt. Finde die Gunst Gottes, das ist mein Thema. Gott selbst soll dir die Gunst verschaffen, dir ein festes Herz, ein zuverlässiges Herz geben, ein Herz wie sein. In der Bibel heißt es einmal, es ist ein köstlich Ding, wo das Herz fest werde. Beständig. Mit einem festen Herzen lebst du ein festes Leben. Ein stabiles, unerschütterliches Leben. Nur ließ sich nicht verführen, das ganze Gebrüll und Gejaule da draußen, was die anderen alles so sagten und wollten. Er ließ sich nicht umstimmen. Er sagte, ich bleibe in der Arche. Gott hat mir gesagt, die Arche zu bauen und hat gesagt, geh in der Arche, ich bin jetzt in der Arche und ich werde diese Arche nicht mehr verlassen. Höchstens tot. Aber lebendig werde ich die Arche nicht verlassen. Er ließ sich nicht überreden. Er brachte die angefangene Sache zu Ende. Die Frage ist, wie viele angefangene Sachen bringst du in deinem Leben zu Ende? Ehrlich, musst mir nicht beantworten. Nur, er lief nicht einfach davon, wenn es schwierig wurde oder Spannungen gab. Und garantiert bei diesem so riesigen Schiff wie die Titanic, sogar fast größer wie die Titanic, bei diesem riesigen Schiff, da gab es Probleme mal. Wie kriegen wir den Balken da hoch? Wie löse ich dieses Problem? Der stand von so manchen Rätseln und wusste nicht weiter. Es gab Widerstände. Ist normal. Aber er löste sie. Menschen finden die Gunst Gottes, die von Gott bestellt sind, von Gott berufen sind, Gottes Auftrag ausfüllen. Und die werden auch von Gott dann angestellt. Und Gott setzt sie dann über bestimmte Aufgaben und gibt Fähigkeiten. Und je mehr du für Gott arbeitest, desto mehr Begabungen werden in deinem Leben freigesetzt. Nur von Gnade bei Gott, was es auch alles heißt. Ich spreche noch immer von der Gnade und der Gunst. Menschen, die zuverlässig sind, erreichen auch etwas. Denk nur an diese Witwe, die steht da und bittet dich, lass dich nicht, ich lass dich nicht. Jakob, er bete so lange, ich lass dich nicht, ich lass dich nicht. Er war konstant, die nicht einfach aufhören können und wollen, anhalten, andauern, beten, einfach weitermachen wie bisher. Solche Menschen werden von Gott gesegnet, erleben Gott und Gott bringt sie auch weiter. Schau dir die Menschen an, die zu etwas gebracht haben. Geh mal in die Geschichte. Keine Christen. Schaut, muss nicht unbedingt auf Christen, aber auch Nichtchristen sind fleißig und bringen zu etwas. Und die geben uns ein Beispiel, wie man zu etwas kommt. Schau dir Menschen an, die zu etwas gebracht haben in ihrem Leben. Sie waren konstant und kontinuierlich. Geübt. Bis es anderen Leuten auf die Nerven gegangen ist. Die haben zu was gebracht. Sie ließen sich nicht abbringen. Paganini. Der hat kein Geld gehabt, ein großes Studium, aber er konnte Violine spielen, Geige, und er spielte. Und dann spielte er in einem Wirtshaus irgendwo unterwegs, und da sitzt ein reicher Geschäftsmann und sagt, hier haben Sie 5 Gulden oder eine Münze mit 5 irgendwas, damit Sie mir nicht mit diesem Gequietsche auf die Nerven gehen. Und dann geht er nach Hause und hat er sein Geld gehabt für den Tag, und dann denkt er, meine Musik ist ein Gequietsche. Oh Gott. Und dann hat er etwas dran gesetzt in seinem Leben und dann setzt er alles dran und er übt. Und dann macht er ein Konzert und dann platzt eine Seite nach der anderen. Als wenn der Teufel das so gewollt hätte. Was machst du, wenn du deine Violine spielst und eine Seite nach der anderen platzt und dann hat er einfach weitergespielt auf einer Seite. Und dann, als er fertig war mit seinem Musikstück, dann stehen alle, geben Applaus, weil er fertig gebracht hat, auf einer Seite zu spielen. Und sich nicht aufgegeben hat. Und sich nicht resignieren ließ von diesem Geschäftsmann, der mit Geld ihn so sich loswerden wollte. Kaufen Sie sich was. Und Sie haben 5 Silberlinge oder was auch immer. Hören Sie auf mit dem Gequietsche. Menschen, die zu etwas gebracht haben, die haben gesammelt, die haben gearbeitet, bis sie endlich genug hatten. Schau dir die erfolgreichen Menschen an. Sie blieben bei ihrer Idee, auch wenn sie noch so verrückt war. Sie blieben am Ball, sie gaben es nicht auf, bis sie ihr Tor geschossen haben. Sie resignierten nicht, bis der Durchbruch kam. Das ist, was ich dir sage. Gott will dich segnen, aber er segnet keine Waschlappen, keine Feiglinge und Weichlinge, keine Versager, keine, die fliehen. Der Gerechte wird nicht fliehen, steht in meiner Bibel. Der wird bleiben bis zum Schluss. Der wird die Sache durchhalten. Nur von Gnade bei Gott. Ist das nicht toll? Weißt du, du sagst ja, ich möchte auch so ein Noah werden. Mach das, wie das, was der Noah gemacht hat. Finde Gnade. Tue das bis zum Schluss. Und du findest, was du suchst, wenn du dranbleibst, bis du findest. Suchet, so werdet ihr finden. Nicht nur bittet. Viele sind nur Bettler. Aber sie suchen nicht, bis sie was finden. Du bekommst, was du brauchst, wenn du dranbleibst. Sobald du die Sache aufgibst oder denkst, du solltest jetzt aufgeben. Hör auf mit diesem blöden Gedanken des Aufgebens. Ja, jetzt gebe ich auf. Sag doch deinem Gott ab. Nein, jetzt erst eins obendrauf. Wir machen weiter. Viele Menschen haben kein Sitzfleisch. Denen geht es alles zu langsam. Und dann putschern sie Gott ins Handwerk. Lieber Gott, mach so. Und bring das. Und dann kommen Leute und die wollen dem lieben Gott sogar noch nachhelfen. Ich sag euch eines, die ganzen Nachhelfer, die Gott nachhelfen wollen, die versauen die Sache noch schlimmer als es ist. Die pfuschern Gott ins Handwerk. Gott kann nicht das tun, was er will. Bleibe still. Bleibe zuverlässig. Mach die Sache fertig, die Gott dir aufgetragen hat. Ich denke nur an Moses hier. Moses bekam, was er wollte oder wozu er bestimmt war. Er wurde das, was Gott aus seinem Leben machen wollte. Aber der gute Mann musste 40 Jahre in die Wüste. Bist du bereit, 40 Jahre in die Wüste zu gehen? Und dann, er wollte Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Dann hat Gott gesagt, komm her, du kannst mich sehen, wenn du willst. Und dann blieb er 40 Tage in der Gegenwart Gottes. Das war Moses. Er hat das fertig gebracht. Und am Schluss hat Moses sogar von Gott abgefärbt. Er strahlte wie Gott. Dass er sein Angesicht verdecken musste. Es war deutlich sichtbar, er ist Gott begegnet. Also, wenn du durchhältst, wird es überall sichtbar werden, Gott hat dich gesegnet. Als Moses runterkam, wussten die Leute, der war bei Gott, der hat Gottes Gegenwart gesehen, der hat Gott gesehen von Angesicht zu Angesicht, der hat mit Gott gesprochen, der strahlt. Stephanus, er hat Gott gesehen, er strahlte. Es ist nicht schwierig zu erkennen, mit wem du gerade geredet hast. Hast du mit einem bösen, traurigen Menschen geredet, dann ist auch deine Miene. Hast du mit einem fröhlichen Menschen geredet, dann bist du voll Power, bist aufgeladen. Mit wem hast du gesprochen? Wem bist du begegnet? Dein Gesicht spiegelt das wieder, mit wem du geredet hast. Wenn du von Angesicht zu Angesicht gesehen hast, bei meinen Kindern, als sie noch klein waren, wenn die etwas angestellt haben, habe ich immer gesagt, schau mir in die Augen. Schau mir in die Augen. Und dann rede ich mit ihm. Und weißt du, die Augen spiegeln das wieder, was du gesehen und ob es echt ist oder nicht echt ist. Schau Gott in die Augen. 40 Tage hat Moses Gott in die Augen geschaut. Weißt du, nur ein paar Minuten auf der Sonnenbank zu liegen, wirst du nicht braun. Es färbt bei dir nichts ab. Oder nur zum Fenster rauszugucken. Oder nur einmal in die Gemeinde reinzuschauen. Da wirst du nicht gesegnet. Da musst du schon ein bisschen länger draußen sein. Du wirst erst etwas wahrnehmen. Du wirst Veränderungen merken und erleben und spüren. Und andere werden auch spüren, dass du irgendwo gewesen bist, dass mit dir etwas passiert ist. Dass du etwas in den Händen, wenn du etwas in den Händen hast, wenn du strahlst, ich hab's. Ich hab gefunden, was ich suche. Und die Menschen werden fragen, ja, was sagen Sie mal? Und als ich erfüllt wurde mit dem Heiligen Geist, den Tag danach, und es ist immer schön zu wissen, der Tag danach, als ich Ich habe sonst gefeiert und war lustig und fröhlich, aber als ich dann in meine Firma kam zum Arbeiten, fragt mein Kollege, auf welcher Party bist du gewesen? Ich strahlte und ich war nüchtern, ich habe keinen Kater gehabt, war fit. Auf welcher Party bist du gewesen? Ich bin Gott begegnet, bin erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Dann sagte er, du, das möchte ich auch haben. Wie macht man das? Weißt du, Leute werden fragen, wenn die merken, du kommst aus der Gegenwart Gottes, dass du bei ihm auf der Party gewesen bist, nur von Gnade bei Gott. Die Menschen sehen und die können was erzählen dann. Ich denke in Matthäus 13, Vers 54 von Jesus heißt es, und er kam in seine Vaterstadt und lehrte sie in ihrer Synagoge, so dass sie sehr erstaunten und sprachen, woher hat er diese Weisheit und diese Wunderwerke? Die Leute waren über Jesus erstaunt, die kannten Jesus als Zimmermann. Aber woher hat er die Weisheit und woher hat er diese Wunderwerke? Woher hat er das? Und ich kann dir sagen, woher. Die fragten ihn, woher hast du das alles? Der hat viel Gemeinschaft mit dem Vater gehabt im Himmel. Eigentlich hätte er sagen können, aber die haben es nicht verstanden, die Wahrheit, was die Wahrheit ist. Sie haben es wahrgenommen. Die Weisheit. Woher hat er die Weisheit? Der ist ja ein einfacher Mann. Sein Vater ist Zimmermann, Handwerker. Nicht groß gebildet. Oder die Apostel, Apostelgeschichte 4, Vers 13. Wo haben die das her? Der Hohe Rat war erstaunt und verblüfft, als sie den Petrus und den Johannes sahen, wie sie da Kopf hoch und stark und dynamisch stand. Apostelgeschichte 4, Vers 13. Als aber sie die Freimütigkeit des Petrus und Johannes sahen und bemerkten, dass es ungelehrte und ungebildete Leute seien, wunderten sie sich. Und sie erkannten sie, dass sie mit Jesus gewesen sind. Siehst du es? Siehst du das Geheimnis? Woher haben diese Fischersleute ihre Kenntnisse? Sie waren bei Jesus gewesen. Sie haben Umgang mit Jesus gehabt. Die haben Gnade bei Gott gefunden. Weißt du, und sie sind begnadigt worden, sie sind erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Oder Stephanus, Apostelgeschichte 6, Vers 8. Stephanus aber voll Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Woher hat er diese Weisheit gehabt, dass er so eine perfekte Predigt hinlegen konnte? Er war ja nur Diakon, nur Suppenausschöpfer. Woher hat er das alles? Er hat Gemeinschaft gehabt mit Gott. Und sie haben sie gefragt, der hat doch ja nicht studiert. Der ist gar nicht so klug, wie es aussieht. Aber er hat das in sich, weil Gott in ihm war. Das ist Gnade bei Gott finden, dass er so gewandt und schlagfertig war. 1, 2, 3, eine komplette Predigt hinlegt. Sie haben an ihm die Weisheit Gottes wahrgenommen. Und das ist die Weisheit Gottes. Wie plötzlich der Geist redet, so schlagfertig ist. Er hat die Offenbarung. Die nehmen das plötzlich wahr. Woher weiß er das alles? Wer erzählt ihm das alles? Am meisten lernst du, wenn du Menschen siehst, mit Menschen zusammen bist, mit ihm viel Zeit verbringst, mit der Person, dann lernst du am meisten. Und wenn du mit Jesus gewesen bist, dann hast du am allermeisten gelernt. Mehr als in allen Bibelstunden, mehr als in allen Andachten, mehr als in allen Seminaren und Konferenzen. Wenn du viel Zeit mit Jesus verbringst, dann werden die Leute plötzlich die Weisheit und die Wahrheit Gottes an dir wahrnehmen. Die Gnade Gottes, Noah fand Gnade bei Gott, weil er sich viel Zeit für Gott genommen hat. 120 Jahre. In 2. Korinther 2, Vers 14, Paulus sagt, aber Gott sei Dank, der uns allezeit in seinem Triumphzug mitführt, mit Christus, und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch und durch offenbart. Weißt du, Gott sei Dank, dass er denn uns offenbart. Wenn du mit einem Menschen viel bist, stell dir mal vor, wenn du viel mit zusammen bist, mit einem Menschen, der einen wunderbaren Duft hat, Aftershave oder was auch immer, und du bist nah bei diesem Menschen, und du riechst, du kannst dann hingehen, plötzlich, die Leute riechen, dieser Duft riecht weiter, dieser Geruch der Liebe, das spürst du. Also nicht nur, dass du jetzt von den Menschen riechst, nein, du riechst von dem Menschen den Geruch weiter, den er hatte. Das ist ansteckend, abfärbend. Dann wirst du den Duft sogar nach Hause nehmen und dich nicht mehr waschen. Verstehst du mich? Jeder, der dir begegnet, bekommt den gleichen Duft wieder, das färbt ab. Wir sind ein lieblicher Geruch Jesu Christi. Wir färben von Jesus ab. Wenn du mit Jesus gehst, färbt deine Umgebung automatisch ab. Dann musst du gar nicht groß beten, gar nicht groß predigen. Du hast Gnade gefunden. Du wirst plötzlich an dem Duft, den du versprühst, erkannt. Du hast die Gunst Gottes gefunden. Und wenn du einmal die Gunst Gottes gefunden hast, das zieht auch Gott an. Gott sagt, ich rieche den Matutis irgendwie. Oder nimm deinen Namen. Ich rieche den, der ist da. Rieche meine Tugenden, meine Eigenschaften, das, was ich bin, meine Duftnote hat er. Und weißt du, was die Duftnoten Gottes sind? Friede und Freude. Strahlende Gesichter, nicht nur mürrische, klagende, jammernde, heuchlerische und was weiß ich. Welche Art von Gesicht? Die Liebe Gottes, das ist die Duftnote des Herrn. Nur von Gnade bei Gott. Der hat von Gott abgefärbt. Gott will dir Gunst verschaffen. Das ist meine Botschaft. Es muss nicht erzwungen sein. Du denkst, ich muss jetzt unbedingt jetzt 5 Stunden beten am Tag, dann komme ich dorthin. Vergiss die ganze Leistungsreligion. Du musst nur zuverlässig sein. Nur treu sein. Gott, was Gott eigentlich sucht, ist die Treue zu ihm. Und er kann deine Hingabe und deine Liebe nicht übersehen, deine Tugenden nicht übersehen. Und jetzt werde ich ein bisschen radikal. Gott möge mir vergeben. Direkt und provokativ. Wenn Gott nicht als Lügner rauskommen will, hör zu, wenn Gott nicht als Lügner sich blamieren möchte, du hast Gott gedient. Wenn Gott weiter Gott bleiben will und weiter noch als Gott angerufen und angebetet werden möchte und weiter seine Macht und Autorität behalten möchte, dann musst du was tun. Und jetzt hör mir zu, ich bin provokativ jetzt. Nachdem du deine Zuverlässigkeit unter Beweis gestellt hast, die Arche fertig hast und jetzt in der Arche sitzt, ist Gott herausgefordert, was jetzt zu tun, für dich was zu unternehmen. Jetzt ist er am Zug, wenn er Gott bleiben will. Jetzt muss er für seine Ehre sorgen. Du hast alles getan zu seiner Ehre. Du hast die Arche gebaut, 120 Jahre lang, und hast gepredigt, Gerechtigkeit etc. Jetzt muss Gott um sein Ansehen kämpfen und dir Recht verschaffen, wenn er Gott ist. Dann muss er sich jetzt beweisen. Ich bleibe hier sitzen. Ich gehe nicht mehr aus der Arche raus. Jetzt bist du Gott gefordert. Mich kriegst du nicht mehr raus hier aus dieser Arche. Und ich werde durch diese Tür, durch die ich eingegangen bin, nicht mehr rausgehen. Verstehst du, was passiert ist an der Arche? Sonst hat der Teufel voll Recht. Und sonst hat der Teufel, ja, kann Gott auslachen und verspotten. Und kann Gott ohne weiteres absetzen, wenn Gott nicht für dich streitet. Du hast für Gott gestritten, bis geht nicht mehr. Für Gott ereifert. Und der Eifer um sein Haus hat dich gefressen, so wie bei Jesus. Und wenn du treu und brav deinem Gott gedient hast, dann muss Gott jetzt für dich Stellung beziehen. Soll das alles umsonst sein? Lies Malachi. Jetzt muss Gott Farbe bekennen und sich outen. Ist er Gott oder ist er nicht Gott? Oder bist du einem Götzen, einem Dämon oder was weiß ich, wem aufgesessen? Nur er diente 120 Jahre seinem Gott. Wurde 120 Jahre wegen Gott verlacht, verspottet, als Blöder hingestellt. Hat Opfer 120 Jahre lang für Gott gebracht. Seine ganze Jugend Gott aufgeopfert, sein ganzes Vermögen, seinen Ruf. Und hat überhaupt nichts gesehen, keine Resultate, kein Regentropfen ist gefallen. Nichts. Jahrzehntelang sah es so aus, 120 Jahre lang, als wenn das alles eine fromme Lüge nur gewesen wäre. So Fata Morgana, das bildet er sich nur ein, als Einbildung. Diese Arche da war eine Spinnerei, fromme Spinnerei. Weißt du, Kinder Gottes stehen in dieser Situation oft und die befinden sich da drin. Jahrzehntelang sah so aus, als du für deinen Glauben nichts bekommst und dabei dir nichts rausspringt. Dann, wenn du Gott brauchst, ist er nicht da. Du hast meistens Gott nur da, wenn du nichts brauchst. Aber wenn du in Not bist, was ist mit dir dann? Soll das alles umsonst gewesen sein? Haben die Gottlosen dann tatsächlich recht? Dann lieber wäre ich ein Atheist als ein Christ. Weißt du, wenn Gott nicht eingreift, dann triumphiert der Teufel. Nur er tat, was er konnte, war zuverlässig. Was in seiner Macht stand, wozu er fähig war, das hat er getan. Mit allem, was er hatte, stellte er sich Gott zur Verfügung. Und jetzt hat er sich für Gott verausgabt. Jetzt ist er pleite. So eine Arche zu bauen, ist nicht billig. Denk nur an die Titanic. wie viel Vermögen so ist. So ein einfaches Boot, was es so schon an Geld kostet, ein Vermögen. Aber jetzt die Arche zu bauen, das war ein Vermögen, das Noah hier opferte. Kein Kinderspiel. Es erfordert einen ganzen Einsatz und das hat der Mann gebracht. Meine Botschaft heute, liebe Gott, solange du kannst, noch lieben kannst, tu, was du für Gott kannst. Lebe so gut, wie du jetzt noch für Gott leben kannst. Aber dann ist der Punkt, wo du sagst, jetzt bin ich am Ende. Jetzt habe mein ganzes Vermögen verspielt für den lieben Gott, mich verausgabt für ihn. Diene für Gott so viel du kannst, solange du dienen kannst, solange noch was da ist. Aber jetzt wirst du Hilfe brauchen und jetzt brauchst du Hilfe und Beistand von Gott. Jetzt sollst du was haben. Und dann stehst du vor Gott und sagst, Herr, ich bin jetzt in der Arche, das Schiff habe ich fertig gemacht, ich habe alles getan, was du gesagt hast. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder weinst du am Schluss oder du lachst am Schluss. Der Tag wird kommen, wo du dann vor Gott trittst und du sagst dann, Herr, ich habe dir gedient. Ich habe dir mein Bestes gegeben, mein Leben in die Waagschale geworfen. In meiner Bibel heißt es, und Gott wird rechtschaffen seinen Auserwählten, die ihm Tag und Nacht dienen, die ihn von ganzem Herzen lieben, die zu ihm rufen. Er wird rechtschaffen. Gott kann nichts anderes tun, als jetzt aufstehen. Und Noah war ein Auserwählter. Jetzt ist er dran. Ganz Gott vergessen, aber jetzt ist Noah dran. Und ich predige heute zu Noah-Leuten, zu Noah-Familie, zu Noah-Brüdern und zu Noah-Schwestern. Lieber Noah, liebe Geschwister Noahs, wir sind alle miteinander irgendwo verwandt von Noah. Jetzt brauchst du die Gunst und die Güte Gottes. Jetzt brauchst du seine Hilfe. Bisher hat Gott deine Hilfe in Anspruch genommen und er hat sie großzügig bedienen lassen. Großzügig sogar, sehr großzügig. Aber Gott sagt, und Gott hat mir eine Botschaft gegeben, Gott will dir sagen, mein Kind, bisher hast du mir gedient, jetzt will ich dir dienen. Bisher hast du für mich gekämpft, jetzt will ich für dich kämpfen. Und ich habe dich nicht und ich werde dich nicht fallen lassen. Weißt du, bisher hast du treu deinen Zehnten in die Gemeinde gebracht, von deinem Mund womöglich sogar noch abgespart, damit du dem lieben Gott was geben kannst. Und du tatst, was du konntest, sogar deine Rente geopfert, wie Magdalena in der Bibel, und Jesu Füße gesalbt und Leute da die Nase rümpften. Du hast bisher alles getan, um Gott zu gefallen und sich seiner nicht geschämt. Du hast überall bekannt, Jesus lebt, Jesus ist mein Herr. Du hast ihn vor den Menschen bekannt und jetzt bist du dran, dass er dich vor seinen Engeln bekennt, dass er Stellung bezieht. In 1. Mose 7, Vers 13, Noah ging in der Arche. Jetzt bist du dran. Geh in der Arche und komm nicht mehr raus. Jetzt fall auf Gott und du kannst nicht tiefer fallen als in die Hände Gottes. Fall in Gott. Herr, du wirst mich nicht versagen lassen. Du wirst mich nicht umkommen lassen. Du wirst nicht mein Grab nicht bei den Ungerechten geben. Lieber Bruder Noah, geht es dir gut? Liebe Schwester Noah, geht es dir gut? Ist bei dir alles in Ordnung? Liebe Noah-Kinder, geht es euch gut? Braucht ihr etwas? Ist die Welt bei euch noch in Ordnung? Wenn nicht, geh in der Arche. Geh in der Arche. Geh in der Arche schnurstracks. Wenn die Viecher da rein können, die Tiere, die Reinen und die Unreinen, dann hast du auch Platz in der Arche. Dann ist auch für dich irgendwo ein Platz in der Arche bereitet. Und bleib dort. Entweder verreckst du dort oder du überlebst es. Geh in die Arche. Du hast zwei Möglichkeiten. Nur fand Gnade bei Gott. Hart, was ich jetzt sage. Und dann lass dich von Gott überraschen, ob er Gott ist oder nicht, ob er treu ist, ob er jetzt zu seinem Wort steht. Du bist zu seinem Wort gestanden, aber jetzt steht er zu seinem Wort. Du hast so viele Jahre Gott gedient. Wird sich Gott das jetzt lumpen lassen, dich hängen lassen? Wird er versagen? Wird er sich blamieren als Gott? Oder aufhören sogar als Gott zu sein? Ob dieser Gott, dem du gedient hast, sich von dir abwendet oder nicht, ob er zuverlässig ist, weißt du, in der Bibel heißt, prüft mich. Prüft mich. Das ist, was ich hier sage. Eine Theologie, die du vielleicht noch gar nicht mal so nachgedacht hast. Prüft mich. Ob ich die Fenster des Himmels aufschließe oder nicht. Prüft mich. Das gilt nicht nur für Zehnten, das gilt für alle anderen Dinge auch. Du hast dein Leben in die Waagschale geworfen. Prüft mich, ob er was kann oder nicht. Geh in der Arche und dann schau zu, was jetzt als nächstes passiert. Vergiss die Welt. Wie es jetzt weitergeht, bleib da drin sitzen auf deiner Bank. In schwierigen Zeiten gibt es zwei Möglichkeiten, was du werden kannst. Entweder Gottesleugner oder ein gottesgläubiger Mensch. So wie in einer Krise, du kannst rauskommen als Versager oder als Gewinner. In dieser Krise, in der du vielleicht heute Morgen irgendwo steckst, du sitzt in der Arche, Gott ist am Zug. Jetzt muss er handeln. Jetzt muss er etwas für dich tun. Er soll jetzt den Himmel zerreißen. So beten manche Menschen in der Bibel, zerreiß den Himmel, Herr. Jetzt muss er den Himmel auseinanderreißen, den Vorhang im Tempel platzen lassen. Jetzt muss er aus der Reserve. Du sitzt da. Und jetzt wirst du sehen, ob sich das auszahlt oder nicht auszahlt. Was ihr einem der Geringsten getan habt, habt ihr mir getan. Ob das jetzt echt ist oder nur Bluff. Provokativ. Wenn du Gott ehrlich und zuverlässig gedient hast, hast du das Recht dazu. Jetzt muss Gott etwas für dich tun und aktiv werden und auf den Plan treten. In Offenbarung Kapitel 3, Vers 10. Jesus sagt zu der Gemeinde dort, ihr habt mein Wort beherzigt, mit dem ich euch zum Durchhalten aufrief. Ihr habt mein Wort beherzigt, mit dem ich euch zum Durchhalten aufrief. Darum werde ich auch euch in der Zeit der Versuchung bewahren, die bald über die ganze Erde kommen und alle Menschen auf die Probe stellen wird. Weil ihr mein Wort bewahrt habt, werde ich auch euch bewahren, spricht der Herr. Musst du dir keine großen Gedanken machen, euren Kopf zerbrechen. Gott hat den Noah durchgebracht. Noah fand Gnade bei Gott. Finde die Gunst Gottes. Halte dich an das Wort Gottes, verlass dich und sag, ich lasse dich nicht, Herr, du segnest mich denn. Einfach dranbleiben, am Ball bleiben, so lange, bis die Herrlichkeit Gottes kommt, bis der Himmel zerrissen wird, bis die Wolke am Horizont erscheint, bis das, was Gott für dein Leben beschlossen hat, was du spürst in deinem Herzen, ganz genau weißt, ich werde, und dann kannst du reinsetzen, was du wirst, wenn Gott es dir gezeigt hat, ich werde, und dann sagst du, ich erwarte, dass diese Dinge in meinem Leben passieren. Gewiss, ich bin vielleicht nicht den ganzen Weg so gegangen, aber Gott weiß, was für ein Gebilde du bist, in was für eine Welt du lebst, dass deine Welt eine gottlose Welt ist, wie die Welt des Noahs. Also ich möchte damals nicht gelebt haben. Ich möchte auch nicht da gelebt haben, wo Lot gelebt hat. Ich bin froh, dass ich hier überlebe, in dieser Welt. Die ist mir hart genug. Ich möchte nicht im Altertum leben, da irgendwo in der Antike. Nein, weil du bewahrt hast das Wort, will ich dich bewahren. Das ist eine Verheißung, eine Zusage, an die kannst du klammern. Nur von Gnade bei Gott. Und das ist der Moment, nach dem allem. Sitz 150 Tage in der Arche, bewegt sich gar nichts. Nur sitzt in der Arche 150 Tage und noch länger. Wann geht das Wasser aus? Wann werden wir irgendwo wieder landen? Wann werden wir festen Boden unter die Füße haben? Wann geht's mit uns weiter? Jetzt, du bist in der Arche eingestiegen und jetzt sitzt du da und du spürst nur, es schaukelt. Draußen schüttelt es, was das Zeug hält. Draußen ist ein Unwetter. Draußen gehen die Gerichte, passieren die Gerichte. Du sitzt in deiner Arche. Und jetzt ist alles still, ganz still. Bist du schon mal oben auf die Bergeshöhe, so 5000 Meter hoch gewesen? Oder in der Wüste, alles ganz still, passiert gar nichts. Ein Jahr, passiert gar nichts. Und dann verzweifelst du fast. Gott, wann kann ich raus? Dann schickst du deinen Raben raus, dann schickst du deine Taube raus und die zweite Taube auch noch. Du wartest auf die Erlösung, aber du sitzt drin. Du gehst erst raus, wenn Gott sagt. Und der Moment, wo du die Arche verlässt, ist nur von Gnade bei Gott. Das ist der Augenblick, wo du raus kannst. Und Noah ist nicht mehr zur Tür ausgestiegen, wo er eingestiegen ist, er ist zum Fenster rausgestiegen. Wir steigen alle zum Fenster raus. Die Tür wird nicht mehr aufgehen, die ist zu. Die Tür, durch die du hineingegangen bist, mit deinen Problemen und Zweifeln und Ängsten und Sorgen und Kummer und Bedrückung und Krankheit und Elend und was weiß ich noch alles, mit deinem ganzen, wo die ganzen Viecher reingegangen sind, du wirst das Dach abdecken und von oben wirst du das alles auseinandernehmen und wirst die Arche auflösen wieder. Der Tag wird kommen, wo du die Arche, die du aufgebaut hast, ganz schön ablöst und auflöst. Da wirst du die Wand ausbrechen und sag raus und komm, Tiere, geht jetzt raus. Ihr gehört alles raus. Die gehen auch, die Tiere gehen nicht mehr durch die Tür raus, sondern die Wand wird ausgestimmt, Dach wird abgedeckt. Wir gehen anders raus, als wir reingekommen sind. Und mein Gebet heute Morgen ist, lieber Gott, lass deine Kinder anders nach Hause gehen, als sie hierher gekommen sind. Lass sie leicht erlöst nach Hause gehen, anders als sie hier unterwegs vielleicht. Vielleicht hat es bei irgendjemandem gekracht unterwegs. Und öfters kracht es. Da kannst du noch so vorsichtig fahren, da wirst du also angerempelt und angefahren. Herr, ich will anders nach Hause gehen, als ich hierher gekommen bin. Lass uns aufstehen und lass uns beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns hilfst, die Gunst Gottes zu finden. Gutes und Barmherzigkeit wird mir folgen, mein Leben lang, hast du gesagt, Herr, und wir wollen das sehen und erleben. Und jetzt sind wir in der Arche. Und vielleicht bist du in der Arche heute Morgen und sagst, wie geht's mit mir weiter? Ich möchte für dich beten. Das Beste ist, du verlässt deinen Platz und du sagst, Gott, ich habe alles getan, ich habe alles gegeben, ich habe alles Menschenmögliche getan. Ich habe mehr gegeben sogar als den Zehnten. Ich habe mehr geopfert als sonst. Herr, und ich bleibe hier und ich gehe nicht von dieser Stätte, bis du nicht ein Wunder wirkst. Und ich brauche ein Wunder. Wenn irgendjemand da ist, der heute Morgen ein Wunder braucht, vielleicht kann jemand ans Klavier gehen, komm nach vorne und lass dich von Gott ein Wunder schenken. Ich kann dir kein Wunder wirken, werde auch kein Wunder tun. Meine Wunder sind nichts und null und nichtig. Aber Gott ist der Wunder wirkt. Nur von Gnade bei Gott. Finde Gnade bei Gott. Wenn du Gebet brauchst, komm hier nach vorne. Wenn du keins brauchst, bet für die, die hier vorne sind.